Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Heft daraus, Klassenarbeit. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur, was haben wir heute, 233. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel. Und Recki, zeichne mir mal bitte eine Uhr auf der zu erkennen ist, wie spät es jetzt gerade ist. nur einfach mal so. Ich will nur mal wissen.
Soll ich dir was sagen?
Was denn?
Ich kenne diesen Test.
Echt jetzt? Wie? Was?
Also wer es noch nicht vermutet hat, es geht natürlich um die Antwort von unserem Lieblingspräsidenten Donald auf die Frage eines Reporters zu seinem Gesundheitszustand. Und darüber prahlt er ja besonders gerne. Mhm. Und er war ja auch in dieser Klinik, in der Präsidenten untersucht werden und so, irgendwas, ich habe vergessen, wie die heißt. Da hat er zum Beispiel ein MRT machen lassen, also quasi so eine Art Röntgensache, die nur auf Anforderung, also bei Bedarf gemacht wird. Das ist kein regelmäßiger Test, wie Donald Trump behauptet, sondern wenn irgendwas ist, kommst du in die Röhre. Mhm. Auch da völlige Intransparenz, warum er in die Röhre musste. Aber er hat dann auch erzählt, dass er in dieser Klinik einen sehr schwierigen Intelligenztest durchführen musste, den er so gut wie niemand jemals zuvor bestanden hat. Es geht hier allerdings nicht um einen Intelligenztest, sondern um einen kognitiven Fähigkeitstest, den Demenzpatienten zu Diagnosezwecken machen.
Mhm. Irgendwie, der hat doch erzählt, dass es zuerst einfach anfängt mit Giraffen und Zebras
Genau. Ne? Und man muss da Dinge erkennen und dann gibt es eben auch die Sache mit der Uhr. Also du sollst eine Uhr aufmalen, weil Demenzkranke haben anscheinend Schwierigkeiten, eine Uhr im Uhrzeigersinn aufzumalen. Mhm. Also zu zeigen, wo 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr sind, zum Beispiel. Und ja, also selbst wo ich jetzt gerade aus dem Kopf gesagt habe, du musst zeigen, wo 12 Uhr, ich muss kurz nachdenken. Also quasi
bitte was?
Rechts, links, unten. Also man muss ganz kurz logisch nachdenken, um diese Uhr aufmalen zu können.
Die Problematik verstehe ich ja nicht, ne? Ist witzig, dass du, und du bist ein bisschen älter als ich, die tatsächlich die Problematik auch hast. Dann ist das tatsächlich wirklich ein logisches Denkproblem, weil es gibt natürlich sehr viele Jüngere oder sehr, sehr viele Jüngere, die heutzutage nicht mehr gut Uhr lesen können, weil die runde Uhr sich quasi selbst abschafft durch Digitalanzeigen und Digitaluhren. Deswegen können viele Leute die runde Uhr nicht mehr so gut lesen.
Ja.
Aber ich kenne auch Gleichaltrige oder quasi Gleichaltrige, die das auch nicht so gut können und immer so ein bisschen zu lange überlegen müssen, wo ich denke, wie kann man da so lange überlegen? Jetzt überlegst du auch. Ich finde, es gibt nichts Logischeres als die Uhr. Ich denke, also mein Tag ist auch rund aufgeteilt. Ja. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal hier im Podcast. Ja. Ne? Also ich denke auch in dieser Rundung, wobei ich da sogar einen Logikfehler drin habe, aber das ist, glaube ich, für die Logik egal. Mhm. Aber deswegen, ich finde das immer, dass das als Test, also selbst wenn ich irgendwann mal an Demenz erkranken sollte, bin ich mir ziemlich sicher, die Uhr noch aufzeichnen zu können. Die werden das an dem Test bei mir nicht feststellen können.
Sehr weit
aus dem Fenster gelehnt.
Ich trage tatsächlich seit meiner OP keine Armbanduhr mehr. Mhm. Weil mir ja ein Stück Unterarm fehlt quasi und das ist unangenehm.
Also ich dachte, fällt die Uhr immer ab.
Ja, die ist wackelig geworden, könnte ich enger machen, aber irgendwie ist die unangenehm zu tragen jetzt, wo diese Narbe sitzt. Und deswegen gucke ich auch nur noch aufs Handy, um die Uhrzeit abzulesen. Und da ist auch keine runde Uhrzeit natürlich. Könnte man wahrscheinlich so einstellen.
Könnte aber man bestimmt,
Ich habe da auch noch eine digitale Anzeige, deswegen muss man tatsächlich, also wenn man das nicht mehr gewohnt ist, eine Uhr zu lesen, eventuell kurz nachdenken.
Aber hast du in deiner direkten Umgebung zu Hause über der Küchentür, der klassischste Ort für eine Uhr. Da hat man doch eine Uhr hängen.
Ja, klar.
An so Orten. Oder?
Ich habe dann auch keine Schwierigkeiten, sofort die Uhrzeit abzulesen. Mhm. Aber wenn ich mir im Kopf eine Uhr vorstellen musste, wie gerade, und sagen, wo ist die 3, wo ist die 9, wo ist die 6? Mhm. Die Richtung ist mir klar, mhm. aber ich wollte erst zum Beispiel nicht 12 Uhr sagen, sondern 1 Uhr. Mhm. Warum, weiß ich nicht.
Aber das heißt, wenn dir jetzt jemand sagt, wie viel ist es von, sagen wir mal, 3:30 bis 9:30?
Da muss ich. Zähle ich an den Fingern ab.
Ja, aber also könnte man so machen. Ich muss da noch nicht mal rein. Theoretisch könnte man ja auch von 4 bis 10 einfach denken oder zählen. Aber klar. Selbst das habe ich nicht, weil ich ganz genau weiß, dass 3:30 genau gegenüber von 9:30 ist. Und eine halbe Uhr ist 6 Stunden.
Ja.
Also da denke ich.
Ja, klar, ist logisch. Aber ich müsste doch mal nachdenken, was der 2 gegenüber liegt. 8, oder? Mhm. Ja, ne? Mhm. Okay, kann man jetzt mit den 6 Stunden kann man sich natürlich sehr schnell errechnen, aber.
Ja, aber so
habe ich noch nie drüber nachgedacht.
So kannst du ja genauso Sachen machen. Aber klar, du hast recht, das Lesen ist schon einfacher als das aus den Gedanken aufschreiben, ne? Aber.
Genau. Und das ist Teil dieses kognitiven Fähigkeitstests, den ich mal gemacht habe, weil meine Mutter ist an Demenz erkrankt. Mhm. Und, so am Anfang, um festzustellen, nicht nur am Anfang, also es zieht sich vielleicht über so 2, 3, 4 Jahre, je nachdem, wie schnell die Krankheit fortschreitet, machst du immer wieder diese Tests. Und anhand der Ergebnisse kannst du quasi so eine Art Status erkennen, mhm. der noch verbliebenen kognitiven Fähigkeiten. Und da ich habe diesen Test vor 2 Jahren, glaube ich, mal gemacht.
Für dich?
Für mich, mhm. genau. Und ja, je weiter du kommst in diesem Test, desto mehr musst du nachdenken und dich konzentrieren. Mhm. Aber es ist beileibe kein Intelligenztest.
Okay, aber kann man den bis zum Ende machen mit Nachdenken? Ja. Also es geht dann nur darum, wie lange man dann irgendwann braucht fürs Nachdenken. Wahrscheinlich, mhm. ne?
Ja. Also jeder, der nicht dement ist und nicht total verblödet ist, schafft diesen Test.
Aber dann ist es ja Interpretationssache. Dann könnte es auch ein Intelligenztest sein.
wenn Donald das so will, ist
ja, wobei, das einer. Er hat das ja im Rahmen, also es ist ja, der mit der Air Force One fliegt, ist das ja immer so, dass Journalisten dabei sind. Ne?
Ja.
Also auch während des Fluges. Das ist ja während eines Fluges passiert, wo man sich dann da auf dem Gang trifft oder keine Ahnung, wie das passiert.
Nee, das hat Tradition. Der Präsident hat ja seine eigene Suite auf dem Flieger. Und die Journalisten fliegen in dem eigentlichen Passagierraum, wo also für die Journalisten Stühle, Tische.
Und der kommt dann Minibar, geht dann raus und so redet mit denen, ne? Also.
Ja, genau. Und dann, also mindestens einmal pro Flug macht er so eine Art Interview an der Tür. Mhm.
Genau,
das hat Tradition.
Und da ist das irgendwie passiert und da hat er ja auf die Frage hin von, ich weiß nicht, welcher Journalist das war, von welcher Zeitung, ob er denn auch eine Uhr aufmalen musste, hat er das ja schon auch bestätigt und auch weitersehen. Aber dass auch noch kein anderer Präsident oder, keine Ahnung, Staats- oder überhaupt diesen schweren Test so mit Bravour gemeistert hat, wie kommt der schon wieder auf so eine Aussage? Hat der jemanden im Team gehabt, der gesagt hat, ja, Donald, das ist ein Intelligenztest, nur um das zu vertuschen vielleicht?
Donald Trump hört auf niemanden. Der hat keinen Menschen, der ihn berät oder der ihm gewisse Dinge erklärt.
Ja, aber wenn ich sowas höre, dann also.
Also der ist ja ein Prahler und ein krankhafter Narzisst. Und wenn der so einen Test macht und der besteht den, ist das in seinen Augen, ist er einer der wenigen Menschen auf der Welt, die diesen Test bestehen können.
Ohne Vergleich, meinst du?
Ohne Vergleich. Mhm. Natürlich, er glaubt das ja im Prinzip selber.
Ist natürlich auch super praktisch, ne? Mhm. Wenn man so eine Aussage treffen kann, ohne einen Vergleich zu haben, mit dem man sich messen kann.
Ja.
Ist schon gut.
Und das selbst glaubt, ohne rot zu werden. Ja.
Also was wir letzte Woche schon gesagt haben, also diesen Humor, wenn man den an anderer Stelle im Entertainment-Bereich und in der Popkultur nach außen tragen würde, dann wärst du ziemlich erfolgreich, wirklich.
Ja. Also eigentlich ist das die ultimative Realsatire.
Ja. Großartig. Ja, ja,
das ist großartig. Großartig. Ich habe noch ein Originalzitat von Donald Trump wann das gesagt wurde, weiß man nicht genau, aber es geht immer noch um den Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses.
Und um den Ballsaal zu bauen, ne? Das war das.
Um den Ballsaal zu bauen. Und Donald Trump hat ja lange erzählt, ich will den Ballsaal bauen, ich zahle alles, was ja auch nicht stimmt, weil der sammelt ja Millionen ein. Und hat natürlich, wie wir alle wissen, gesagt, er wird das Weiße Haus, mit so wie es da steht, nicht anfassen, der Ballsaal wird daran gebaut. Jetzt wissen wir alle, dass der Ostflügel abgerissen worden ist. Und zwar sehr plötzlich.
Und da haben Satirezeitschriften ja schon lustig drüber geschrieben, ob da nicht eventuell die Epstein-Akten eventuell dann doch da gelagert wurden.
Ja, vielleicht sind die jetzt endgültig verloren. Originalzitat von Donald Trump aus dem Oval Office bei einem Meeting mit diesen Bauleuten, also mit den Architekten und den Leuten, die den Bau da durchführen sollen, nachdem sie ihm sagten, es sei wesentlich billiger und einfacher, den Ostflügel einfach abzureißen. Mhm. Daraufhin meinte Donald, fuck, können wir das in einer Nacht machen?
Ja,
und genau so ist es passiert.
Ja, aber guck mal, da siehst du schon wieder. Das mit den, das manchmal ist Satire gar nicht so weit hergeholt, ja, nämlich.
Genau. Also, wenn ich so diese ganze Trump-Sache beobachte, erinnert mich das sehr an so Satirefilme. Ich habe vergessen, wie der hieß. Es gab mal eine super Serie über die britische Regierung und über so einen Spin-Doktor. Das war exakt wie Donald Live. Also nur so absurde Dinger, die andauernd passieren. Oder auch Stromberg oder The Office und solche Sachen. Mhm. Die sind voller absurder Dinge, die könnte man sich nicht ausdenken. Und bei Donald passiert sowas täglich.
Ja, stimmt. Komm, wir lenken das Thema. Das war ein gutes Stichwort, was du eben gesagt hast. Wo du gerade sagst, Stromberg, ne?
Ja.
Kommt ja jetzt ein neuer Kinofilm. Die alte Truppe hat sich nochmal zusammengeroffen. Und es gibt einen neuen Kinofilm. Und ich habe geguckt, ob auch die alte Besetzung dabei ist. Und die ist dabei. Und weißt du, um wen mir das... Ich hätte gedacht, dass hier... wie hieß er denn in der Serie? Ernie. Nämlich, also gespielt von Bjarne Mädel. Das war ja quasi die Paraderolle von Bjarne Mädel, mit der Bjarne Mädel bekannt geworden ist. Und danach aber ja diese... es geschafft hat, sich von diesem Ernie zu trennen, im Gegensatz zu Stromberg. Mhm. Der es ja nie geschafft hat, sich von seiner Rolle zu lösen.
Das stimmt.
Also... wie heißt er denn echt? Ne? Genau, guck mal, man weiß
Maria
noch
nicht.
Christoph Maria Herbst. Ja. Der hat ja bis heute nicht geschafft, eine Rolle zu spielen, die nicht irgendwie strombergig ist.
Ich weiß, ich habe den ja mal getroffen. War total absurd. Ich habe irgendwie mit so ein paar ZDF-Leuten geredet, damals irgendwie nach der Flut, haben die mich begleitet, irgendwie immer mal wieder. Und die haben mich interviewt vor einer Veranstaltung mit Annette Frier und hier Klaus-Maria Brandauer. Wie heißt er?
Christoph-Maria Herbst.
Christoph-Maria Herbst, genau. Und irgendwann, weil ich stand da mit den Kameraleuten rum und so, und irgendwann spricht mich einer an und meinte, so seid ihr das Fernsehteam oder irgend so ein Scheiß? Und ich drehe mich um und sehe Stromberg vor mir.
Ja, komisch.
Du siehst nur noch Stromberg, wenn du den siehst.
Nee, und ich bin wollte noch mal kurz zu Bjarne Mädel zurück, weil der hat es dann ja geschafft, mit so Serien wie der Tatortreiniger oder nicht zuletzt hier Sven Strickers Sörensen-Reihe und so, sich zu einem ziemlich coolen und sehr charakterstarken Schauspieler zu entwickeln und seine Rolle legen zu lassen. Ich hätte gedacht, oder mich hätte nicht gewundert, wenn der aktuelle Kinofilm, der jetzt, ich meine, wie lange gibt es schon nicht mehr, 10 Jahre, 12 Jahre später rauskommt, dass er ohne ihn stattgefunden hätte, ne? Dass der gesagt hätte.
Ist dabei.
Ja, ist dabei. Aber dass er gesagt hätte, nee, die kommen, auf die Rolle habe ich echt keinen Bock mehr. Oder kann ich mir nicht mehr leisten, die zu spielen.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist er mittlerweile so weit und so gut.
Der kann sich alles leisten. Hm.
Der kann die wahrscheinlich spielen und alle feiern den ab, ne?
Ja. Ist Stromberg eigentlich in irgendeiner Weise verwandt mit The Office?
Das ist.
Ist das die deutsche Adaption?
Das ist die deutsche, ja, ja. Hm. Also, da sind ja, ich weiß gar nicht, inwieweit, bei Fiction habe ich da nicht so richtig Ahnung von, weil, also bei fiktionalen Serien und Sendungen, da gibt es ja auch so, also ne, bei Fernsehsendungen gibt es ja, weiß nicht, wenn Bares für Rares in Deutschland entwickelt und entworfen wurde, dann wird das Format auch ins Ausland.
Lizenziert
ins Ausland verkauft. Das heißt, die ganzen Eckdaten der Sendung bleiben stehen, im Zweifel sogar der Name, wenn es ein deutschsprachiger, wenn es deutschsprachiges Ausland ist. Und da wird auch darauf geachtet, dass mit dem Namen dann kein Schindluder getrieben wird.
Ja. Mhm.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jetzt bei so Serienadaptionen, wenn jetzt The Office ins Ausland lizenziert wird, jetzt in dem Fall natürlich erstmal direkt umbenannt wird, okay. Kann man noch mit leben, oder aber dass dann bei im Produktionsprozess, im Drehbuchprozess und im Postproduktionsprozess dann auch Leute von The Office, ich weiß nicht, von HBO, ich weiß nicht, von wem die Originalserie ist, dabei sind, oder ob das komplett verkauft wird, ob es da so komplette Verkaufsmodelle gibt, oder ob das wirklich nur eine Anlehnung ist und es gibt gar keine Lizenzierung von solchen Formaten.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es keine Lizenzierung gibt.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, es gibt eine gewisse Drehbuchfreiheit.
Ja, gut, aber du hast ja trotzdem eine Formatierung dieser Settings. Und das wird ist bei The Office ja ziemlich das Gleiche.
Ja. Wobei es natürlich in einem britischen Büro sehr anders abgeht als in einem deutschen. Und das muss natürlich auch irgendwie reflektiert und angepasst
deswegen
werden.
Ist ja interessanterweise die deutsche Adaption, es gibt nämlich, nein doch, es gibt mehrere, das, weil die, ich weiß, dass die deutsche die erfolgreichste Adaption weltweit ist. Das ist in mehrere Länder adaptiert worden. Damals. Und ich habe nämlich auch The Office erst danach gesehen, wie man ein paar Folgen, und das ist, gut, das ist natürlich, also in der deutschen Übersetzung funktioniert es halt überhaupt gar nicht, ne? Weil das ist so, als würdest du Stromberg ins Englische übersetzen. Ich glaube, das geht einfach nicht. Das ist ja so sprachgebundener und sprachkoloritgebundener Humor, der stattfindet. Mhm. Also ich habe irgendwann mal eine deutsche Übersetzung von The Office gesehen. Das ist
funktioniert nicht.
Nein, gut. Also das ist überhaupt nicht witzig.
Nee, gar nicht. Ja. Wobei das auf Englisch extrem witzig ist. Ich fand The Office besser als Stromberg.
Echt? Mhm. Oh nee, boah, dafür habe ich eine Zeit lang, heute hat es zum Glück ein bisschen nachgelassen, aber ich habe eine Zeit lang sehr in Stromberg-Zitaten auch gelebt. muss man sagen. Also ich habe schon, also man hat sehr mein Leben begleitet.
Mhm. Wie lange lief das?
Ich weiß gar nicht mehr. Es läuft jetzt mittlerweile, sind alle Folgen wieder auf, ich weiß nicht, irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar. Ich habe da irgendwann mal reingeguckt. Ist nicht ganz so geil gealtert. Also humormäßig ist es nach wie vor mein Humor, aber könntest du heutzutage in der Form auch nicht mehr so gut zeigen. Ja. Ne? Würde man heute nicht mehr so machen, sagen wir es mal so.
Nee.
aber auch interessanterweise auch gar nicht so lookmäßig und so, das war ja damals, ich weiß nicht, erinnerst du dich an diesen sehr speziellen Look von Stromberg? Also das war ja schon also gespielt wurde ja schon, dass er in seinem Büroalltag mit einem Dokumentarkamerateam begleitet wird.
Ja,
das wurde ja schon so dargestellt, als wäre das so. Es waren aber super viele Szenen, wo eigentlich das Kamerateam so heimlich zuguckt. Und das war immer so dieses Stilmittel, dass sie so halb hinter einer Pflanze oder die Kamera so halb hinter einer Pflanze ist und immer so sehr starke Handzooms da drin sind. Handzoomen, scharf stellen, ja. Motiv suchen.
So ein bisschen amateurhaft gedreht.
Ja, nicht so, ja, so ein bisschen so versteckt. Ja, und oft das manchmal so Sachen ins Bild wischen. Das war damals, jetzt muss man dazu auch sagen, so ein bisschen die Zeit, wo ich angefangen habe mit der Kameraarbeit und mit Bildgestaltung. Und das war schon irgendwie was sehr Besonderes und was sehr Cooles. Und deswegen habe ich da jetzt irgendwann nochmal reingeguckt, weil ich dachte, ach, das würde ich gerne nochmal sehen. Und das ist nicht gut gealtert, diese Idee des Drehens.
Wow.
Ja, deswegen auf den Kinofilm bin ich sehr, sehr gespannt. Wie die Lehnen in die heutige Zeit adaptiert haben. Ja. Aber allein vom Humor. Wie will der denn seine ganzen Frauen, Nazi und Hitler-Witze machen?
Schwierig. Also,
und Behinderten und sonst wirklich, da ist ja keiner verschont geblieben.
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt gar nicht. Übrigens, wo ich jetzt gerade so viele schöne, hässliche Worte gesagt habe, ne? Unsere letzte Folge, vorletzte Folge, wo wir uns so unfassbar angestrengt haben, endlich wieder ein Explicit-E hinter unserer Folge zu bekommen, nicht zensiert zu sein, sondern nicht jugendfrei eingestuft zu sein.
Nicht jugendfrei, ne?
Da sind wir nicht durchs Raster gefallen.
Wow.
Also, entweder hört die KI schlecht zu oder. Wir müssen härtere Bandagen aufmachen. Nee, wir machen einfach mal eine ganze Folge über Hitler. Oder ich keine Ahnung, wie man das
ist denn das Wort Hitler?
Nee.
Nicht jedenfalls?
Nee, das Wort an sich. Aber da gibt es ja schon bestimmt Worte, die da insgesamt in der Thematik nicht so. Wobei, ich war jetzt heute habe ich sehr viele Vorträge und Redner gehört, die sich mit dem Thema KI beschäftigt haben auf einer Veranstaltung. Und also KI in den Medien und in der Distribution von Medien und auf diesem Event waren auch amerikanische Unternehmen. Und das war mir gar nicht so klar. Ich dachte immer, die Amis wären, was KI und Datenschutz und also, oder sagen wir mal, das Persönlichkeitsrecht Rechts und Datenschutz in der künstlichen Intelligenz werden die viel läppischer in allem.
Laxer.
Ja, ist aber tatsächlich überhaupt gar nicht so, weil das Persönlichkeitsrecht ist in den USA sogar eigentlich noch viel härter als in der EU.
Ja, das ist irgendwie das 22. Zusatzgesetz.
Ja, und das ist nämlich, also dieses ganze. Der Datenschutz ist da überhaupt nicht hoch angesehen. Also deswegen funktionieren ja so viele KI-Sachen in Europa erstmal überhaupt gar nicht, weil die EU sagt, stopp, das macht ihr hier mal nicht. Aber das Persönlichkeitsrecht ist da ganz weit oben. Deswegen sind tatsächlich so KI-Tools in den USA viel weiter darauf geschult, zum Beispiel, was biometrische und Gesichtserkennung angeht. Nicht um das zu erkennen, sondern um die Person zum Beispiel wegzufiltern aus Archivmaterialien, aus Übersichtsfotos, aus irgendwas, weil nämlich da die Gesetze so unfassbar hart sind. Und deswegen haben wir zum Beispiel, also fand ich sehr interessant, deswegen ist diese Technik heutzutage bei uns selbst auf den iPhones schon so weit fortgeschritten, weil Firmen, US-amerikanische Firmen, die im Ausland sitzen, können trotzdem von der USA im Ausland verklagt werden. Also das heißt, eine Firma, die aus steuerlichen Gründen, wie zum Beispiel Apple in Irland sitzt, ist nicht gefeit vor amerikanischem Recht, wenn es um Datenschutz oder irgendwo oder auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht.
Davon kann sich die EU noch eine Scheibe abschneiden eigentlich.
Eigentlich schon, ne? Also da habe ich heute sehr viel über genau diese KI-Rechte-Geschichte nochmal gehört.
Ja, ich habe kürzlich auch was darüber gelesen, deswegen komme ich auf die Sache mit dem 22nd Amendment, also dieser 22. Gesetzeszusatz der amerikanischen Verfassung, wo nämlich drin steht, dass diese Persönlichkeitsrechte sind dort sehr streng geregelt, was Privatpersonen angeht, aber Personen der Öffentlichkeit fallen nicht darunter. Das heißt, du kannst über Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen, was du willst.
Was heißt denn, was du willst? Weil im Prinzip gilt das in Deutschland ja ähnlich.
Ja, in Deutschland wirst du aber dann schnell mal verklagt, weil du den Wirtschaftsminister Schwachkopf nennst.
Ja, du darfst in Deutschland darfst du trotz alledem nicht verleumden und sowas alles, ne?
Das ist richtig. Aber das ist ja eine Beleidigung. Und in den USA darfst du zum Beispiel Trump beleidigen, ganz öffentlich, aber keine Privatperson.
Ach, dann müssen wir unsere Strategie, um nicht jugendfrei zu werden, vielleicht ändern. Mhm. Dann bringt das nämlich überhaupt gar nicht so, wie wir das hier angehen. Weil, ach so. Aber wieso wurde dann denn zum Beispiel kürzlich diese Talkshow von Jimmy Kimmel abgesetzt? Weil der hat doch genau das getan.
Ja, die ist ja nicht auf gerichtlichen
abgesetzt worden. Stimmt. Mhm. Okay, das hätte... Also das war gesetzlich vollkommen konform, was der getan hat. Also das war noch nicht mal grenzkonform, sondern das war vollkommen konform, weil Person des öffentlichen Lebens.
Mhm. Ah. Und auch diese drei Gerichtsverfahren, die Trump angestrengt hat, und um irgendwelche Medienkonzerne auf hunderte Millionen Dollar zu verklagen, weil die irgendwas gesagt haben, was ihm nicht passt, damit wäre er vor Gericht nie durchgekommen. Mhm. Aber die haben sich freiwillig geeinigt aus Angst vor Racheakten der Regierung. Und so hat Trump in wenigen Monaten privat, weil die Kohle, die in einem Vergleich dann ausgezahlt wird an Trump, die streicht er privat ein. Und so hat er 25 oder 30 Millionen mal ebenso nebenbei verdient.
Ja, spannend. Mhm. Wie kamen wir jetzt da schon wieder drauf?
Wie kam über den Intelligenztest?
über den Umweg über Stromberg dann
genau,
hierhin. Ich habe hier noch was auf dem Zettel von letzter Woche, wo ich mit dem mal, die Frage wollte ich dir nämlich stellen, gar nicht im Zuge der fünf Fragen, sondern ich glaube, eine ähnliche Frage gab es schon mal, aber ich muss die mal wieder zum Thema Herbstthema aufrollen, weil ich finde es aktuell so omnipräsent in den Medien, in den Sozialmedien und überall, nämlich, kennst du dich mit Pilzen aus?
Ach, nicht wirklich. Also eigentlich gar nicht.
Weil fällt dir das auch auf, dass in diesem Jahr es besonders medial ist, sich mit Pilzen zu beschäftigen und also wirklich in den Printmedien, in den Fernsehmedien, in den sozialen Medien, überall gibt es Leute, die sich auf einmal mit Pilzen auskennen.
Ja.
Pilzfluencer.
Pilzfluencer.
Irgendwelche Leute, die Pilzrezepte, irgendwelche Leute, die Satire über Pilze und Pilzfluencer machen. Also weil dieses Jahr, dieser Herbst steht ja im Namen des Pilzes, sag ich mal. Und ich... Wenn ich das alles lese und genau und dann natürlich hinten dran diese ganzen Meldungen mit und schon wieder Familienvater XY im Krankenhaus und Leber vergiftet und, und ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich sowas sehe, lass die Finger von den scheiß Pilzen, oder?
Würde ich auch sagen. Also wenn du wirklich nur so peripher was davon kennst wie ich, lass die Finger davon.
Also jetzt abgesehen vom gastronomischen Betrieb, ne? Also weil da muss er also ganz ehrlich, da kannst du ja nur die Finger von lassen. Ja. Weil ich habe hier, nämlich drei so Pilze aufgeschrieben, die mir auch in den sozialen Medien gezeigt wurden. Der Knollenblätterpilz zum Beispiel, der sieht dem Champignon total ähnlich, aber da bekommst du Leberschäden von.
Ja.
Der spitzgebuckelte Raukopf. Der sieht so aus wie der Pfifferling, der macht aber Nierenschäden.
Ah ja.
Und bei dem Carla Krempling, der sieht nicht so aus wie ein Speisepilz, aber da hast du sogar Multiorganversagen.
Schön.
Und dann gibt es irgendeinen Pilz, da weiß ich nicht mehr, wie er heißt, den kannst du ja sogar essen, der schmeckt auch, da passiert auch nichts, aber so 6 Wochen später stirbst du. der hat das tatsächlich, also du stirbst nicht zwangsweise da dran, aber die Vergiftungserscheinungen kommen erst nach Wochen. Und der ist jetzt nachträglich, nach Jahrzehnten in allen Pilzbüchern nachträglich erst als giftig eingestuft worden, weil jetzt erst rausgefunden wurde, dass es dieser scheiß Pilz ist, der die Leute vergiftet. Der macht irgendwie sowas ganz Perfides. Der heftet sich irgendwo an irgendwelche Blutkörperchen oder irgendwas und also das ist einfach so ein Prozess, der im Körper erst so stattfindet und den erstmal nicht. Aber irgendwann holt sich der Pilz dich.
Was ein Drecksack.
Ja, aber seit Jahrzehnten steht er als essbar in irgendwelchen Büchern. Mhm. So, und da denke ich mir doch nochmal, und wenn ich dann so eine Fernsehsendung sehe, wo es wieder Tipps gibt, worauf man achten soll, wenn man Champignons sammelt oder irgendwelche anderen Pilze. Dann kommt auch noch dazu, bei Champignons, wenn man Champignons im Wald sammelt, essbare Champignons, dann ist die Schwermetallkonzentration in diesen Champignons höher, als wenn du, was war das, 14 Dosen Thunfisch isst oder so? Weil einfach so ein Champignon dafür prädestiniert ist, Schwermetall aus dem Boden aufzusaugen und in sich einzulagern. Deswegen sollte man Champignons tunlichst nur aus der Zucht essen. Und umso mehr kommt man auch darauf, lass die Pilze im Wald stehen, oder?
Ja, echt. Ach, und dann gibt es natürlich noch die Todestrompete. Ja.
Was kann
die? Der völlig harmlos ist.
Ja. Also guck mal, da hast du doch schon, da will dich der Name ja schon verarschen.
Ja.
So ein Pilz ist einer der größten Arschlöcher, die es gibt.
Ja.
Und der Mensch.
Aber lecker.
Ja, da bin ich ja noch nicht mal so, ja, lecker. Kann man gut Sachen mitmachen. Und der Mensch hilft dann ja auch noch dazu bei. Kennst du einen der Gründe, warum man beim Pilzsammeln im Wald einen Korb benutzt?
Damit er nicht anfängt zu schmieren und zu schwitzen?
Dachte ich auch immer. Hat aber einen so einen Pilzsammler im Fernsehen letztens erzählt. Ja, das ist der positive Nebeneffekt davon, wenn man einen Korb benutzt. Aber eigentlich macht man das, weil ein Korb ja nicht ganz luftdicht ist. Und man, während man mit dem Korb durch den Wald geht und Pilze sammelt, die Sporen gleichzeitig wieder durch den Wald verteilt und man sät quasi schon die Pilze von nächstem Jahr.
Ah.
Mm. Also man hilft dem Arschloch auch noch, sich zu vermehren. Ja. Nee, geh mich weg.
Ich wäre dafür, dass es nur noch Steinpilze gäbe. Da könnte man auch nichts falsch machen.
Ja, dann ist bald alles, dann ist der Wald bald zu betoniert. Aber Ja.
Steinpilze sind leider was Geiles.
Ja, ich kann mittlerweile ja Pilze besser essen. Früher ging es ja gar nicht. Wie ist das Wort für konsistenzmäßig?
Die Textur, ne? die Konsistenz.
Da gibt es auch einen schönen Begriff für.
Das Mundgefühl.
Ja, genau. Wir sagen mal das Mundgefühl. Aber mittlerweile geht's. Aber geschmacklich ist es natürlich ein Brett. Ich habe trotzdem nur noch keinen Zugang dafür. Was ich ganz schlimm finde, kennst du so, manchmal, wenn man so eine Pilzpfanne irgendwo mal hat oder so. Aber jetzt nicht so die selbstgemachte mit schön so einem Weißweinsüßchen oder so angesetzt, sondern irgendwo sowas Aufgewärmtes oder. Und dieser komische Pilz-Muff-Moder-Geruch.
Ja.
Boah, bis heute kenne ich kaum was Widerlicheres, ne?
Ja, das ist nicht schön. So dürften Pilze eigentlich nicht schmecken.
Nee, und vor allem nicht riechen. Die sollten, also ich finde, wenn sowas schon so riecht, kann ja so schmecken, wie es will, aber. Oh.
Aber weißt du, was geil ist? Auch so Steinpilzresten, wenn man die so küchenfertig macht und so und ein paar Sachen wegschneidet und aufpassen, dass der Dreck weg ist und so. Aber diese ganzen Reste trocknen auf der Heizung und dann in einer Gewürzmühle zu Pulver zermahlen.
Mhm.
Das ist das Umami-Pulver schlechthin.
Als einfach so zum
Nachwürzen quasi.
Aber ich habe das mal versucht mit, ich weiß nicht, was das für getrocknete Pilze waren. Da war ich nur, manchmal kriegt man doch im Supermarkt diese, sind das Steinpilze? So getrocknete?
So diese getrockneten kleinen
Aus einer durchsichtigen Tüte.
Ja, gibt es verschiedene, gibt einen Mix. Steinpilze und auch Champignons.
Das hatte ich nämlich mal genau dafür gekauft, um das irgendwie klein zu machen und mit in eine Brühe zu hauen. Mhm. War dann aber abgeschreckt, weil auf der Verpackung stand, dass man das erst durchätzen soll. Oder einmal abkochen soll. Was dann ja wieder kontraproduktiv wäre, weil dann wäre es ja einmal schon wieder nass. Ja. Deswegen habe ich es nicht gemacht, weil das stand irgendwie auf der Tüte drauf und das hat mich abgeschreckt. Zum Thema Pilz, nämlich, weil ich habe meine Leber ganz gern.
Ja, weiß ich auch nicht, warum das der Fall ist.
Ja, aber das ist halt egal, mit wem du redest. Alle haben irgendwie so ein bisschen Strang vor Pilzen. Außer die paar, die man spricht, die angeblich jeden Pilz kennen, durch den Wald gehen und sagen, ja, das ist ja gar kein Problem, das ist ja der und der. Ich glaube denen nicht. Ich glaube nicht, dass es nur Menschen gibt, die gar keine Ahnung haben, dass es nur Menschen gibt, die so komplett Ahnung haben.
Tja, gefährliches Halbwissen ist in diesem Fall wirklich gefährlich.
Ja, und dafür vertraue ich so Leuten dann nicht. Nee, aber ich finde es in diesem Jahr einfach so unfassbar auffällig. Und ich habe noch nicht, also das ist so viel und präsent überall zu finden. Also ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Es war natürlich ein feuchter Sommer, ne? Mhm.
So viel. Ja, es sind unheimlich viele Pilze da draußen.
Vielleicht ist es deswegen. Mhm.
Aber wie gut, dass meine hauseigene Biologin sich auskennt. So komme ich auch in den Genuss von Steinpilzen.
Und da traust du dich auch, Pilze zu essen?
Da traue ich mich. Wenn ich lieb war, traue ich dem Braten auch.
Ja, und dann ist, glaube ich, der Trick immer, dass alle davon essen, dann sterben wenigstens alle gemeinsam.
Ja.
dann leidet auch keiner.
So. Mm, genau, ja. Genau.
Ja, Pilze.
Pilze, Pilze, Pilze. Hast du einen Tipp der Woche?
Ja, ist allerdings schon so ein bisschen, ich hatte das schon mal mitgebracht, aber jetzt ist mal wieder, ein halbes Jahr ist um, ist schon wieder eine weitere Sendung davon raus, weil die nur halbjährlich rauskommt. Eine meiner Lieblingssendungen von Nebensendungen, Nebenprodukte von Magazin, ZDF-Magazin Royale von Jan Böhmermann, nämlich diese Lastig überwachen-Sendung, wo die Redaktion von dem ZDF-Magazin keine normale Sendung vorbereitet, sondern Leute, die im Zuschauerraum sitzen und denken, die wären ganz normale Zuschauer, im Internet stalkt, durchleuchtet und deren Leben auseinandernimmt. Anhand deren Social-Media-Profile oder irgendwas, was die im Internet gemacht haben oder vor Jahrzehnten veröffentlicht haben und die anhand dessen vorführen und dem Zuschauer zeigen, was von denen im Internet wirklich noch da ist.
Wow.
Und das ist wirklich so geil und naiv und das wird so toll aufbereitet, was die dann mit den Menschen machen oder denen dann zurückgeben oder irgendeinen Wunsch erfüllen oder irgendwas. Also das ist nicht nur leidend für die Zuschauer, aber die Zuschauer denken erstmal, die wären in einer ganz normalen Sendung. Aber es ist dann eben die 20.15 Uhr Dienstagssendung und nicht die normale. Und die wurden halt alle vorher einmal durchleuchtet, weil irgendein Lockvogel aus der Familie oder aus dem Freundeskreis wusste, um welche Sendung es in Wirklichkeit geht. Ah. Es gibt natürlich immer einer, der eingeweiht ist im Publikum. Mhm. Also deswegen gibt's auch in der Mediathek zu gucken. Mehr habe ich in dieser Woche nämlich nicht. Trotz alledem mache ich jetzt für dich, weil es für dich ja ein richtiger ist, bekommst du auch ein richtiges Intro dafür.
Der Tipp der Woche.
Ich komme nicht oft dazu, aber ich habe letzte Woche Binge-Watching auf Netflix gemacht. Mhm. Und zwar die Miniserie Unbelievable.
Darf ich dich ganz kurz mal unterbrechen?
Ja.
Vorgestern haben wir geschrieben über folgende Thematik nämlich noch, wir beide, zum Thema Fernsehgucken oder nicht Fernsehgucken, wo du mir gesagt hast, du guckst nie Fernsehen.
Ja. Ja, ich war krank.
Ah ja. Gut. Vielleicht gibt es dazu irgendwann in der nächsten, übernächsten Folge mehr, aber dann machen wir erstmal heißt das jetzt Tipp der Woche.
Ja, ja. Ich war krank, lag auf dem Sofa und habe die Miniserie Unbelievable in einem durchgeguckt.
Und?
Ist ein unglaublich spannender Thriller um die Suche nach einem Serienvergewaltiger. Mhm. Aus quasi und der kennt die Methoden der Polizei. Mhm. Wie man irgendwann rausfindet. Es ist also aus der Sicht der Ermittler erzählt und gleichzeitig einem der Opfer. die erst am Ende der Serie zusammenfinden.
Okay.
Fängt so ein bisschen wie so eine Standard-US-Serie an, aber wird im Laufe der Zeit immer spannender.
Ja, ich habe davon gelesen, aber ich bin ja, ich traue mich immer an so Serien nicht ran. Ich habe jetzt nämlich, passt auch nämlich zum Thema Serienmörder, auf Netflix auch nur wieder angefangen und ich bin einfach nicht reingekommen. Die haben die zweite oder dritte Staffel mehr oder weniger der Serie Monster rausgebracht. Mhm. Wo es auch immer um Serienmörder geht und pro Staffel wird immer ein Serienkiller betrachtet. Und mhm. jetzt in der aktuellsten geht es um hier Ed Gein oder Ed Gein oder Ed, wie der hieß. Das ist quasi der Ur-Serienkiller von allen.
Okay.
Ja. Das ist der, auf den die Story von Schweigende Lämmer beruht, auf den Texas Chainsaw Massacre beruht. Mhm. Also das ist so der Ur-Ur-Ur.
Der Großvater aller Serienmörder.
Ja, du kennst doch, ich glaube, also Anfang des 20. Jahrhunderts, du kennst doch auch diese Bilder, diese Horrorbilder von diesem Sessel, der aus menschlicher Haut zusammengenäht ist, wohl auch noch so eine Brustwarze zu erkennen und so. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Und aber der ist, also, ich finde das so reißerisch alles immer. Aber egal, Fiktion ist da besser. Unbelievable kann man durchgucken, meinst du?
Ja, ja, ja. Fand ich echt gut.
Ja, aber es ist Netflix. Ich finde, ich habe noch nie eine Netflix-Serie gesehen, also eine Netflix-Production-Serie. Mir ist das immer alles zu ami, zu reißerisch.
Ja, da ist was dran. In diesem Fall habe ich das am Anfang auch gedacht, aber dann bin ich drin hängen geblieben und es wurde tatsächlich, also die Spannung baute sich auf und da war es egal. Mhm.
Ja gut, dann hängst du einmal drin, ne? Ja.
Ja. Ich gucke persönlich auch lieber europäische Sachen. Also die sind oft realistischer. Da ist man irgendwie näher dran. US-Serien sind immer so ein bisschen weit hergeholt manchmal.
Also zum Beispiel, was mich unfassbar gestört hat, jetzt der Fakt, dass dieser Ed Gein zum Beispiel, also der ist, wenn man sagt, der nicht mehr geisteskrank, wie sagt man?
Psychopath.
War kein gesunder Mensch und das wird super schnell klar. Also deswegen kann man den noch nicht mal so richtig als abscheulichen Mörder sehen, sondern der war einfach, das war ein kranker Mann. So. Ja. Aber dass der, und es gibt Tonaufzeichnungen, die zwischen, also es, ne, es ist, die Serie ist so ein bisschen dreigeteilt, diese Reenactment-Szenen, also wo fiktional das Leben nachgespielt wurde mit Schauspielern, dann gibt es ein paar Original-Bilder und Nachrichten und aber auch dann so B-Roll-Material, also sprich Behind-the-Scenes-Material zum Beispiel aus wozu Hitchcocks Dreharbeiten, Psycho, ist auch Vorlage gewesen für.
Ja.
So B-Roll in verschiedene Filme und wie die mit der Thematik über Ed Gein umgegangen sind in den Dreharbeiten, um diese Thematik auch in die heutige Zeit so ein bisschen oder in die modernere Zeit zu übertragen. Aber dass diesem Typen so eine Stimme verliehen wurde, das verstehe ich überhaupt nicht, dass das auch noch so seine Psychopathenstimme geworden ist, der dann die ganze Zeit so redet. Glaube ich nicht, dass der so geredet hat, weil es sind zwischendurch, wie gesagt, auch Originalaufnahmen von ihm vor Gericht zu hören und so. Und er redet überhaupt nicht so. Aber das fand die Amis wahrscheinlich geil, wenn der so ein bisschen auch so redet.
Ja. Vielleicht haben sie den auch mit Honecker verwechselt.
Ja, weiß ich nicht. Hat mich gestört. Ich will da auch gar nicht Netflix immer über einen Kamm scheren, aber vielleicht habe ich einfach noch nicht eine richtige Netflix-Serie gesehen.
Ja, vielleicht.
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 Naja, gut.
Ja, ich habe Musik mitgebracht.
Ich weiß, dir brennt es aus den Fingern, ne?
Ja.
Ja, ich gib's dir.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ja, wo war ich gestern? Auf einem Konzert. Ich habe das vor langer Zeit schon, habe ich die Tickets gekauft. Ich habe mich so ein bisschen nicht überreden lassen, aber wir haben dann mal drüber geredet und haben Simply Red gesehen hier in 9 Monaten in Oberhausen und haben einfach mal Tickets gekauft. Mhm. Weil ich wollte ja mal so ein paar Bands sehen, die es vielleicht nicht mehr lange gibt. Oder
hast du gesagt?
Habe ich gesagt.
Hast du gesagt.
Und so waren wir dann bei Simply Red.
Okay.
Die mir ja noch aus meiner eigenen Jugend quasi als.
Ich wollte gerade sagen, wie als. Also sind die.
Chartstürmer noch, bekannt sind.
Sind die noch in Gänze da?
Nein. Also Simply Red ist eigentlich nur Mick Hucknall, der Sänger. Der Rest der Band, das sind zwar ständige Begleiter, wenn er auf Tour ist, aber das sind im Grunde Mietmusiker. Also von der Originalbesetzung gibt es, glaube ich, niemanden mehr, der da irgendwie was zu sagen hätte. Aber Mick Hucknall ist, obwohl der gestern nach eigener Aussage eine Stimmbandentzündung hatte, hat der gesungen. Sowas kann man sich nicht vorstellen.
Sänger, ne, die auf die Bühne kommen und sagen, die sind etwas erkältet. Da sind wir die Richtigen. Ne? Und direkt mal eine Ausrede finden, warum es heute nicht so gut ist. Ne?
Man hat tatsächlich teilweise gemerkt, dass er nicht allzu gut, also für seine Verhältnisse nicht allzu gut drauf war, stimmlich, aber unfassbar.
Ganz kurze Anekdote zwischendurch. Ja. Ich habe mit einem Sänger sehr eng eine Zeit lang zusammengearbeitet, der auch das Problem hatte, dass immer, wenn es darum ging, ins Studio, im Studio aufzunehmen oder auf der Bühne Sachen zu machen, hatte der auch immer Erkältung gehabt.
Ja, okay, das ist psychologisch bedingt,
ja, wenn man
da die Hosen voll hat.
Ja, war immer krank.
Ja. Ja. Ja.
Er war immer, erkältet und hatte Bronchien und so. Immer. Viele Studiotermine damals verschoben, viele Live-Termine abgesagt auch sogar. Aber immer erkältet.
Das ist Hose voll.
Ja.
Ich glaube, das kann man Mick Hucknall nicht vorwerfen, dass er die Hose voll
hat. Wenn er dann abgeliefert hat.
Nee, war beeindruckend. Also ich habe lange niemanden mehr so singen hören.
Was für eine Besetzung war das?
Relativ kleines Besteck, also relativ für so eine Show. Das heißt Bass, Schlagzeug, Gitarre, Piano und dann waren noch 2 Jungs dabei, die haben Trompete und Sax gespielt. Der eine hat auch noch Percussion gespielt und der andere hat auch noch Keyboards gespielt. Und wenig Bühnenshow, außer so ein paar Leinwände hinten, nur so ein bisschen was drauf projiziert wurde und so. Und wow.
Wie alt ist der?
Ich glaube 63, 64.
Ach doch, erst?
Ja.
Hätte ich jetzt erst, ich dachte, aber wann waren denn so die Top-Hits?
Erste Single und großer Hit 85.
Aber da war er doch auch noch klein dann, ne?
Da war der sehr jung, ja. Anfang 20.
Krass. Und die alten Hits werden aber geschmettert noch.
Ja, ich meine, neue hat er ja nicht. Muss man ja sagen. Also ist im Grunde seine eigene Tribute-Band. Aber zeitlose Klassiker, muss man sagen. Also der hat ja einiges selbst geschrieben oder co-geschrieben. Und manche Songs waren auch Covers. Wie zum Beispiel der Song, den ich mitgebracht habe, der war 2 Jahre bevor der, also das war die erste Single, glaube ich, von Simply Red von 85 und 2 Jahre vorher wird das im Original, kam das raus und Simply Red haben das gecovert. Und das ist der Song Money's Too Tight to Mention, wirst du kennen.
Ja.
Ein sehr politischer Song über die Reagan-Ära.
Inhalt kenne ich von den Songs immer nicht.
Und Mick Hucknall war ja nicht nur für seine roten Haare bekannt, sondern auch seine rote Gesinnung.
Natürlich.
Also,
Aber läuft das denn jetzt heutzutage, wenn man, gibt es da aktuelle Versionen von, läuft das als Simply Red oder als Mick Hucknall?
Der ist jetzt als Simply Red unterwegs, weil es das 40-jährige Jubiläum des ersten Albums ist.
Ah, okay.
Der war teilweise als Mick Hucknall unterwegs, hat die gleichen Songs gesungen und jetzt hat er sich wieder irgendwie seit ein paar Jahren Musiker zusammengesucht und ist als Simply Red unterwegs.
Ja, Ja, ich meine, wenn es die anderen nicht mehr gibt, kann er ja auch.
Der kann, ja, ja. Hm. Kann er machen, wie er will.
Ja, kommt auf die Liste. Ich packe diese Woche nichts auf die Liste, weil, wie schon angekündigt, ich bin unfassbar unvorbereitet heute. Aber das macht überhaupt gar nichts.
Sing doch selber.
Was? Nö. Nein, nein, es kommt, okay. Da kommt in der nächsten Woche bestimmt wieder was.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bam. Ich habe ja noch zwei Speed-Fragen an dich von letzter Woche, die ich nicht stellte.
Stimmt, die haben wir nicht mehr
verarbeiten können. Die würde ich jetzt noch zum Ende bringen, bevor meine Zunge und mein Mundwerk für heute ganz versagt. Ich hab heute so viel geredet, das glaubst du nicht. Ich habe so viel geredet, wie ich seit wirklich, glaube ich, seit langem nicht mehr. Mhm. Ganz schlimm.
Sagt Trump auch immer. Viel geredet wie noch nie jemand zuvor, ja, auf der ganzen Welt.
Noch nie, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Also ich habe nur gesagt, wie ich schon lange nicht mehr. Wir bleiben aber in der Welt des TVs bei meiner vorletzten von den fünf Fragen.
Ja.
Da kann man mal jetzt ruhig ein bisschen drauf rumdenken, weil immer wenn wir über Fernsehsendungen reden, reden wir meist darüber und meckern zeitgleich. Aber was ist denn so eine Sendung, wo du sagen würdest, Leute, das müsstet ihr mal bringen?
Also eine eigene Idee von mir?
Ja. Wo würdest du sagen, wo würdest du vor der Glotze sitzen und sagen, Leute, das müsst ihr mal bringen? So sagen ja die Alten immer, ne? Da, mhm. Ja, nee, die sagen immer darüber. Darüber müssen sie mal was bringen.
Ja. Ja, da habe ich eine Idee. Mhm. Ich weiß nicht, warum es sowas nicht mehr gibt. Du wirst eine Erklärung dafür haben. Sowas wie den Beat Club. Das war eine äußerst populäre Musiksendung in den 70ern, ich glaube bis in die 80er rein, in der die weltbekanntesten Bands zum Teil live aufgetreten sind.
Ja.
Quasi wie so eine ZDF-Hitparade, nur mit Rockmusik und Livebands.
Aber hast du jetzt irgendeine dieser ganzen Sendungen gesagt? Weil da gab es ja ganz viele von und auch sehr lange.
Ja, aber warum gibt es die nicht mehr?
Lass uns kurz drüber überlegen. Ich überlege gerade, zu Zeiten, als dann Viva und MTV groß wurde, ne? Also so Mitte der 90er, ja, Ende, so richtig groß dann ja Ende der 90er. Mitte, Ende der 90er so, ne? Mhm. Gab es ja schon noch solche Sendungen, wie da hießen Top of the Pops zum Beispiel.
Das gab es eine Zeit lang auch mal in Deutschland, ne? In der deutschen Version, klar.
Genau, das war eine, mit so einem ganz unglücklichen Sendeplatz, ich glaube samstags, nachmittags. Interessanterweise habe ich auf Top of the Pops Kamera gelernt, wenn du so willst, damals. Aber das war ja, und das lief bis, ich würde mal sagen, so 2006, 2007, 2008, irgendwie sowas um den Dreh, also sehr lang noch. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, da hat nie jemand live gespielt. Aber trotzdem, vom Konzept her war das ja schon internationale Künstler in der Fernsehsendung. Ich weiß nicht, ob es im Öffentlich-Rechtlichen da noch. Ich glaube, da gab es nämlich nichts mehr. Ne? Die große Frage ist jetzt: Jetzt werden die ganzen Schlagerleute sagen, Moment mal, gibt es doch
was? Fernsehgarten.
Gibt es doch bis heute. Ne? Diese ganzen großen Samstagsabendsendungen. Du meinst aber ja, was anderes ja, mit dem Beat Club. Ne? Du meinst so eine, nicht Musik-Videosendung, sondern.
Nee.
Ja, es gibt immer noch auf, boah, ich weiß, ist das RTL mit Olli Geusen, der immer so redet, die Chartshow. Das ist ja, das ist eigentlich auch nicht das Konzept. Das ist eigentlich auch ein sehr kaputtes Konzept. Was da, ich weiß gar nicht, ob das, doch, das gibt es bis heute, aber auch immer nur in so Sondersendungen, glaube ich, wo Gäste sind und Künstler, Musikvideos, irgendwie sowas. Aber dieses ganz, ganz klassische Musiksendung.
Ja.
statt Radio nur mit Bild, so. Mhm. Könnte man mal wieder machen.
Ja.
Die Frage
ist, es gibt da also kannst du auf YouTube vieles sehen, es gibt da legendäre Aufzeichnungen von The Who zum Beispiel, die live in dieser Fernsehsendung im Studio in, ich weiß nicht, Stuttgart oder Köln oder wo immer das war, gespielt haben. Und das sind echt legendäre Auftritte gewesen.
Mhm. Also so ein bisschen so das Pendant, was es ja leider auch nicht mehr in der Form gibt, aber Rockpalast.
Rockpalast, genau.
Also
genau.
Rockpalast war ja eine Sendung, die eigentlich nur immer Live-Mitschnitte von in erster Linie Rock im Park und Rock am Ring übers Jahr über verteilt hat, aber dann auch irgendwann so andere große Konzerte und Festivals mitgenommen hat. Ne?
Ja, weit vorher war das Konzept ein etwas anderes. Das heißt, die haben mehrfach im Jahr Kleinfestivals veranstaltet. Das heißt, Grugerhalle zum Beispiel, haben die drei weltbekannte Bands gebucht, die dann die ganze Nacht durchgespielt haben. Und das wurde live im Fernsehen übertragen.
Ach, das, so hat der Rockpalast angefangen?
Ja. Und dann haben die nebenbei, etwas später, meine ich, Einzelkonzerte mitgeschnitten.
Genau.
Teilweise auch kleine Läden. Also hier in Bonn in der Harmonie sind zum Beispiel von kleineren Bands viele Live-Mitschnitte gemacht worden. Aber eben auch super bekannte Sachen.
Mhm. Genau, und davon quasi das Studio-Pendant mit Moderation und
ja,
aber eben nur Musik. Ne? Es gibt ja schon heute wenn du so die klassischen TV-Unterhaltungssendungen samstags abends nimmst, insbesondere auf den Privatsendern, hast du in aller Regel mindestens einen Musik-Act da drin. Hm. Also, ne, und nehmen wir jetzt Schlag den Star oder irgendwelche ProSieben, Joko und Klaas Sachen.
Ja.
Das ist schon, also du hast da eigentlich immer einen aktuellen Musik-Act mit drin.
Das früher gab es auch so Talkshows im dritten Programm. Da hat dann irgendwie so in so einer Talkpause hat eine bekannte Band im Studio live gespielt. Und zum Ende hin, also nach im Abspannen, haben die dann noch einen Song gespielt. Mhm. Und bei der Gelegenheit, ist lange her, habe ich mal Crowded House gesehen. Da habe ich einen Tipp gekriegt, dass die nach einer Talkshow in Frankfurt, Schlachthof oder irgendwie sowas, oder 3:09 oder irgendwie so ein Ding, dass die danach noch ein Konzert in dem Raum geben. Mhm. Und da bin ich dann mit ein paar Leuten hin und dann haben wir tatsächlich Crowded House vor 100 Leuten gesehen. da wurden dann die Talkshow-Tische und Stühle weggeräumt und dann haben die auf der Bühne ein komplettes Konzert gegeben.
Du glaubst, wo du gerade sagst, kleiner Raum ist, da hatte ich auf einmal gerade einen Flashback. Ich habe auch schon mal in einer Fernsehsendung Live-Musik gemacht. Fällt mir gerade ein, mit meiner damaligen Kapelle.
Ja? Welche Sendung denn?
Die hieß Waldmeister, die Sendung, und lief im OK 43.
Was ist das denn?
Das ist der offene Kanal Essen. Also so ein privat organisierter Fernseher. Ich weiß gar nicht, ob es den heutzutage noch gibt in Essen. Und da waren wir damals mit der alten Kapelle. Hier mit denen auch dir bekannten Menschen waren wir da zu Gast.
Das zählt auch. Ja, ne, das ist ein Fernsehauftritt.
Müsste ich irgendwo noch auf VHS haben, glaube ich. Das ist ein Fernsehauftritt. Ja, so. Ach ja. So, schaffen wir die letzte Frage noch? Die letzte Frage schaffen wir
jetzt. Ja.
Du bist ja in letzter Zeit auch wieder in Ländern du bist in Ländern unterwegs, wo du vorher noch nicht warst.
Ja. Sauerland.
Zum Beispiel.
Ist abgebrannt.
Nee, aber gibt es so Sachen, muss ja nicht mal so wirklich Ausland sein, kann aber auch einfach so auf einem Ausflug sein, wenn du zum Beispiel in München bist oder in Hamburg oder in Berlin, wenn du da mal bist. Aber gibt es so Sachen, wo du so auf Touri-Kitsch reinfällst?
Was heißt reinfällst?
Ja, so, ja, okay. So, ja, stimmt, dieses Wort steht hier auch in Anführungsstrichen bei mir auf dem Tisch.
Also ich habe einen gewissen schelmischen Spaß daran, wie sagt man, ironisch oder mit Augenzwinkern durch Hardcore-Touri-Gegenden zu streifen, um mir das anzusehen.
Ja, ach so, du meinst jetzt als Aktivität.
Als Aktivität.
Ja, okay, das finde ich sowieso. Und ich finde noch nicht mal so ganz ironisch manchmal. Also ich finde, so ein ganz klassisches Beispiel, wenn ich in Brüssel bin, ne?
Ja.
Dann muss ich in dieses dumme Atomium.
Ja, ja, ja.
Obwohl ich weiß, dass das in dem abgerotzten alten Expo, auf dem abgerotzten alten Expo-Messegelände ist, wo überhaupt sonst gar nichts ist. Aber das, natürlich muss man da hin.
Ne? Ich war zum Beispiel mal in Rüdesheim und habe da viele Fotos gemacht, weil es so klischeehaft ist. Weißt du, diese ganzen Scheiß-Restaurants mit den mit den Fotos am Eingang, wo die Gerichte fotografisch drauf abgebildet sind, die man aber kaum noch erkennen kann, weil die von der Sonne verblichen sind und so. Da kann man super fotografieren. Und dann die ganzen Kegelclubs, die gröhlend in gleichen T-Shirts durch die Gegend laufen und so. Und sowas habe ich ein bisschen Spaß. Ich muss mir das nicht den ganzen Tag geben, aber das ist so eine Touristenfalle, in die ich gerne reintappe.
Ja, aber eben, das ist ja auch nicht, das ist ja dann auch keine Falle, weil man tappt ja bewusst rein. Ne? Also es ist ja zum Beispiel, ich finde manchmal diese Fernsehsendung so geil, wo vor so Touristenfallen, ne, wo die dann da die Reporter irgendwo hinfahren und extra in so Fallen reintappen, um den Leuten hier uns in Deutschland vor abends auf der Couch zu erzählen, wo man aufpassen soll. Wo ich mir immer denke, wie kann man denn da reintappen? Das weiß man ja, dass das Verarschung ist. Oder dass das ein Nepp ist. Oder wenn ich, was ich aber auch gemacht habe, in Venedig mir so eine dumme Gondel buche, um damit zu fahren, dass das für eine halbe Stunde einfach unfassbar viel Geld ist. Mhm. Aber das weiß ich ja, das steht ja auch auf dem Schild.
Ja.
Aber das ist ja eine bewusste Entscheidung.
Genau, ja.
Ja, kann man, ja, natürlich ist das Touristenverarsche, aber ja, es ist ja auch irgendwie so ein. Aber genauso wie, ich gehe halt auch unfassbar gerne dann in diese typischen Touri-Läden rein. Mhm.
Wo es die ganzen Kühlschrankmagneten und
zum Beispiel. Also das mache ich ja auch nicht, weil ich weiß, da drin gibt es Qualitätsmaterial, was da hergestellt ist. So, ne? hast du so Sachen, so eigentlich war die Frage nämlich eher darauf ausgelegt, hast du sowas wie Kühlschrankmagnet, wo du definitiv einen von mitnimmst? Oder?
Ja, hin und wieder passiert das.
Ja, siehst du, aber das ist auch so ein. Die Läden gäbe es ja nicht. Wenn das nicht gekauft würde, das Zeug, ne? Mhm. Da kann man sich ja nicht so ganz von ausnehmen.
Ja, das stimmt.
Also, ich, ja, das war auch, als ich jetzt, ich war ja in diesem Jahr, als ich in Schottland, auf Schottland.
Das ist ja keine Insel, in Schottland.
Nein, das ist eine Insel.
Ja, ja.
Was willst du mir da jetzt erzählen? Das ist eine Insel.
Die Insel Sky ist eine Insel.
Nee, aber natürlich habe ich mir dann da, also das war jetzt kein Touristen-Nap und auch keine Touri-Verarsche, sondern es war schon, ist bis heute ein vernünftiges Produkt, aber ich habe mir etwas aus dieser typischen schottischen Wolle, aus diesem,
Tweed.
Tweed. Aus diesem, ich habe mir was aus Tweed gekauft, nämlich sind zwei so Kissenbezüge.
Kissenbezüge?
Nein, aber so auch so einen ganz feinen Tweed. So, nicht, dass ich Kissenbezüge gebraucht hätte und nicht, ne, aber das sind also die hat man auch bis, die vererbt man doch. So.
Ja, ja, natürlich.
Ne? Ja, ja, ja. Nee, richtig. Also die waren nämlich nie aus dem Touri-Laden. Aber wo ich dachte dann, weil in diesen Touri-Läden kriegst du ja natürlich Tweed, kriegst du da ja an jeder scheiß Ecke. Aber irgendwie.
Ja, klar, ich habe mir ja mal eine Mütze gekauft.
Irgendwann.
Eine schottische Schiebermütze.
Ja, gibt's aber da auch einfach für 5 Euro. Aber dann dachte ich, so, ich kann ja jetzt nicht Schottland verlassen, ohne irgendein Stück Tweed gekauft.
Eine Tweed-Unterhose wäre nicht schlecht gewesen.
Die
für kratzt, die kalte Jahreszeit.
Genau, die kratzt auch gar nicht so. Das ist ganz cool. Ja. Das Gute ist, da brauchst du weniger Toilettenpapier.
Warum das denn?
Egal. Ja. So. Ja, so. Das war's. Das waren jetzt die 5 Speed-Fragen, die wir jetzt an der Stelle dann auch mal abbinden können.
Das waren sie wieder, unsere fünf schnellen Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Klammer zu ist das nämlich jetzt. Über zwei Folgen gestreckt.
Ja.
Nennt man.
Kann man mal machen.
Nennt man eine Klammer, kann man mal machen.
Ja.
Ich muss dir sagen, ich kann nicht mehr reden. Ich bin leer gefaselt für heute.
Ja, ja. Ich merke auch, wie meine Stimme ist auch immer noch nicht so frisch, wie sie mal war, irgendwie nach meiner komischen Mandelentzündung.
Aber es ist witzig, dass letzte Woche war das, ne?
Ja.
Ich habe in die Folge habe ich reingehört, weil du zum Ende hin ja abgebaut hast.
Mhm.
Und ich wollte hören, wie das am Anfang der Folge war. Deswegen habe ich reingehört. Am Anfang war es noch viel schlimmer, ne?
Ja?
Ja. Der Anfang der letzten Folge, von der letzten Woche, der war ziemlich witzig. Ich habe da nicht lange reingehört, wie schnell sich das verbessert hat. Aber
also wir ich habe mich erst warm geredet und dann später wurde es anstrengend.
Wahrscheinlich, ne? Naja, in diesem Sinne, ich habe hier diese Woche nichts mehr zu sagen. Alles, was auf dem Zettel ist, ist ausgeredet.
Ist weg.
Ist ausgeredet. Ja. In diesem Sinne überlasse ich dir die letzten Worte. Bedanke mich danach draußen fürs Zuhören. Wortfindungsstörungen gehen auch schon los, das ist nämlich der Punkt. Und freue mich auf nächste Woche und überlasse die letzten Worte in dem Reckgerig. Tschüss, bis bald.
Winke, winke. Ja, nee, ich hau mich dann auch jetzt hin irgendwie. Meine Stimme wird rau und ich sag mal, bis nächste Woche. Mardiot und schwenkte Hut.